Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 206. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wir sind hier im schönen Berlin bei tollem Wetter im neuen Office vom Bitkom-Verband. Neben mir sitzen der Julian Grigo und der Fabian Nadler vom Bitkom und der André Bajorath als Co-Host. Und wir waren gestern auf der Digital Finance Konferenz von Bitkom, wollen kurz darüber einen kleinen Eingangsgespräch haben, bevor wir dann auf zwei Panels weitergeben, die wir gestern aufgezeichnet haben. Julian und Fabian, erklärt doch vielleicht mal erstmal ein bisschen was zum Bitkom, weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Wie der Bitkom auch mit sowohl Banking als auch Insurance zusammenhängt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Julian, mein Name, dass wir hierbei sein dürfen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote für die anderen Zuhörer. Normalerweise sitze ich nämlich auch auf der anderen Seite und als ich hier beim Bitkom angefangen habe, habe ich durch Payment and Banking extrem viel aufgearbeitet, was ich noch vorher nicht mitbekommen habe, weil ich nicht in der Fintech-Szene gearbeitet habe davor. Und das war extrem hilfreich, deswegen bin ich ganz stolz, jetzt heute hier mit euch sitzen zu dürfen.
Danke.
Danke euch. Genau, zu deiner Frage, Jochen. Also der Bitkom ist gegründet worden Ende der 90er, Anfang der 2000er als ITK-Verband, also für die Informations-, also ITK-Unternehmen eben, ja. Klassische Mitglieder aus der Zeit, SAP und Telekom. Und als dieser Branchenverband für die ITK-Industrie haben wir uns dann durch eine Strategieänderung gewandelt hin zu einem Themenverband für das Thema Digitalisierung und haben da dann verschiedene Anwenderbranchen von Digitalisierung eben auch mit adressiert. Das heißt, wir sind rausgewachsen aus der ITK-Branche und rein in die anderen Verticals. Und so haben wir mittlerweile über 1900 Mitglieder beim Bitkom Direktmitglieder, also alles Firmen, die selbst irgendwann mal unterschrieben haben und jetzt bei uns dabei sind. Und zum Beispiel im Farming-Bereich John Deere, wir haben Airbus als Flugzeugbauer dabei, wir haben Bayer, Adidas und so weiter. Und also das heißt, es zeigt, glaube ich, schon ganz gut, wie breit wir hier aufgestellt sind.
Julian, eine kurze Zwischenfrage. Es müssen keine deutschen Unternehmen sein, oder?
Das ist richtig, aber man ist immer mit der deutschen Entity dann dabei. Und genau, und ich leite den Banking-Bereich und der ist von den Verticals, würde ich sagen, vielleicht der größte außerhalb dieser ITK-Branche. Wir haben da die drei großen Kreditkartenunternehmen, die drei großen Direktbanken hier in Deutschland, DKB, ING und Comdirect, aber auch fast alle großen Fintechs, also N26, die gesamte Finleap-Familie, Raisin, Figo und so weiter. Also das ist der Banking-Bereich beim Bitkom.
Genau, und jetzt spricht Fabian. Und dank mir gibt es jetzt so seit 9 oder 10 Monaten den Insurance-Bereich im Bitkom, weil wir so aus strategischer Sicht gesagt haben, okay, Insurance, dort ist auch eine Industrie, die extrem im Wandel ist und wir wollen die einfach nochmal extra sozusagen beackern. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum es keine Digital Banking Conference mehr gibt, sondern es ist sozusagen auf meinen Mist gewachsen, dass es jetzt eine Digital Finance Conference ist, weil wir einfach die Finance-Themen in der ganzen Breite spielen wollten. Und das haben wir meines Erachtens, glaube ich, auch sehr, sehr gut hinbekommen und haben beispielsweise so aus dem Versicherungsbereich Vertreter von Allianz X mit Nazim Chetin zum Beispiel gehabt, aber auch so aus dem Insurtech-Bereich Julian Teike von WeFox, der durch sein doch relativ großes Funding vor einigen Wochen, ich glaube ja auch im Banking- und Payment-Bereich, glaube ich, sehr viel Reichweite bekommen hat.
Genau, und neben diesem Shift von der Banking-Konferenz hin zur Finance mit dem Thema Insurance jetzt dazu, haben wir noch einen weiteren Wechsel vollzogen und das Ganze international gemacht. Der Grund, das war auch weniger verstanden als Option für uns, als vielmehr als eine Adjustierung, weil das gesamte Fintech-Ökosystem und Insurtech-Ökosystem und die gesamte Tech-Branche hier auch in Berlin, wo wir jetzt sitzen, ist nun mal Englisch. Wenn man bei Ellen war, N26 und so weiter oder bei Finleap reinläuft, da wird Englisch gesprochen und diese ganzen Leute konnten wir damals nicht adressieren mit einer deutschsprachigen Konferenz und deswegen haben wir das glatt gezogen. Das wird jetzt sicherlich noch ein bisschen brauchen, dass die Teilnehmer dann auch irgendwann halt so 50% vielleicht nicht mehr Deutsche sind. Das war gestern bestimmt noch nicht der Fall. Aber ich glaube, diese Entwicklung braucht ihre Zeit. Und was auf jeden Fall super geklappt hat, dass wir schon ausländische Speaker bekommen haben, zum Beispiel von BlackRock, der extra aus New York angereist ist, also der Co-Head von der Aladdin Wealth Management Plattform, die, glaube ich, 15,9 Billionen Billionen US-Dollar managen. Das sind irgendwie 10-15% aller, also aller Assets. Davon machen sie das Risikomanagement. Das sind nicht Assets under Management, sondern das Risikomanagement. Und Pani Moshe, die Global MD von Funding Circle, die aus London kam. Caroline Gabor, das ist jetzt nicht aus dem Ausland, aber auch wirklich aus der Berliner Fintech-Szene. Susanne Steidl aus dem Wirecard-Vorstand war dabei. Jörg Cookies hat das am Vorabend eröffnet, der Staatssekretär aus dem BMF. Und genau, war richtig cool. Krönender Abschluss. Für mich persönlich ein großes Highlight war dann Marco Börries, der ja auch vor wenigen Wochen, glaube ich, bei euch im Podcast war. Und es war super, die ganzen Speaker dann auch selber mal kennenzulernen. Ne?
Ihr habt ja auch mit der Hub eine ganz große Konferenz und die habt ihr, glaube ich, auch schon vor 3 Jahren, glaube ich, auch gedreht von Deutsch auf Englisch. Ne? Also sozusagen auch nur da konsequent, dass ihr das irgendwie auch jetzt auch weitergeführt habt.
Ja, also ich glaube, wir sehen das einfach auch bei ganz, ganz vielen Entwicklungen, dass jetzt, sage ich mal, Innovationen oder Digitalisierung macht, glaube ich, einfach nicht irgendwie an nationalen Grenzen Halt. Und das war einfach ja eine extrem logische Folge, dass wir das so machen mussten, sage ich mal. Aber wir machen das auch gerne und ich glaube, ich war auch das Feedback von sehr vielen Teilnehmern und auch von den Speakern, dass es genau die richtige Entscheidung war.
Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass der Bitkom, also auch gerade im Bankenumfeld, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, mittlerweile ja fast schon sowas wie ein zweiter Hauptverband für die Finanzdienstleistungsbranche geworden ist. Du hast natürlich irgendwie auch hier gerade in Berlin die normalen, in Anführungszeichen, Bankenverbände, Versicherungsverbände, aber ihr schafft es wirklich in der Tat, die Großen zu euch zu bekommen und sie gleichzeitig sozusagen da reinzubekommen. Echt interessant zu sehen. Ne? Ja. Könnt ihr, glaube ich, echt stolz drauf sein.
Ja, das ist total cool zu sehen und bevor das jetzt falsch verstanden wird, dass wir sehen uns da überhaupt gar nicht zu einer, als eine Konkurrenz.
Wollte ich damit auch nicht sagen.
Genau, nee, nur auch um das mit den Zuhörern da zu stellen. Es gibt gute Gründe, warum eine deutsche Bank bei uns ist, aber selbstverständlich ist und bleibt sie auch zum Beispiel beim Bankenverband, weil die natürlich das Thema Regulierung in der Bankenbranche in einer ganz anderen Breite abspielen, während wir uns natürlich immer um die digitalen sozusagen Anwendungen kümmern, da dann aber auch in der Lobby. Ne? Also wir sind in erster Linie, das hatten wir gerade noch nicht gesagt, natürlich auch eine Interessenvertretung. Wir sind im Austausch mit BaFin, BMF, Bundestag in Deutschland, aber natürlich auch in Brüssel ganz stark bei der DGFISMA, EBA und so weiter. Ein Thema bei euch im Podcast war ja zuletzt auch die EBA-RTS, also die Spezifizierung zur PSD2. Das ist ein ganz großes, wichtiges Thema hier bei uns und deswegen nutzen große Banken eben das beides eben.
Ja, das Gute ist, das hat ja auch zu einer gegenseitigen Befruchtung geführt, weil die ganzen Digitalthemen waren natürlich in den klassischen Verbänden zwar da, aber nicht so prominent. Und dadurch, dass plötzlich natürlich ein paar Banken bei euch eingetreten sind, hat es natürlich auch ein bisschen zu einer Beschleunigung der Digitalthemen in den klassischen Verbänden geführt. Von daher, das ist für das Thema, glaube ich, sehr gut gewesen, dass da von eigentlich ein dritter bankfremder Verband sich plötzlich für Digitalthemen, fürs Banking eingeschaltet hat. Und am Ende des Tages bei den Adressaten, sagt ihr, seid Lobbyverband, bei den Adressaten derjenigen, die die Gesetze machen, ist es natürlich immer besser, wenn von verschiedenen Verbänden die gleichen Nachrichten für die Industrie positioniert werden, als einfach nur vom Bankverband und dann heißt es, na gut, das ist das Bankenstatement, oder wenn ähnliche Statements natürlich auch im Bitkom kommen, bringt das natürlich das ganze Thema schneller voran.
Ja, und ich finde noch nicht mal unbedingt, also ähnlich ja, aber euer Flavor ist ja wirklich, dass ihr das ganze Thema digital denkt und nicht sozusagen aus der klassischen Bank heraus denkt, wie du es möglicherweise in einem Bankenverband, in einem DSGV und sowas hast. Das macht, glaube ich, einen Flavor aus, der, glaube ich, auch dann viele, viele dazu bringt, mit euch das ganze Thema halt auch voranzutreiben und auch diese Interessenvertretung zu nutzen. Ne? Also echt super.
Ja, was total spannend ist, und das ist ja auch, dass auch extrem viel Spaß macht, hier zu arbeiten, ist, dass wir schon auch viel Reichweite haben, medial, aber auch in der Politik. Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, wie die KPIs berechnet werden, aber mehr mediale Reichweite als der BDI zum Beispiel, als der Dachverband aller Wirtschaftsverbände. Das ist schon echt eine Nummer.
Und, weil ihr aber auch anders auftretet.
Ja, ganz sicher.
Also weil ihr einfach anders auftretet, zeitgemäßer auftretet. Also wenn man halt irgendwie, wir haben ja gerade Bernhard hier am Flur getroffen, euren Hauptgeschäftsführer, wenn der halt irgendwie bei Anne Will oder in sonstigen Talkshows sitzt, tritt der halt anders auf, einfach auch zeitgemäßer auf, als es irgendwie der typische BDI-Präsident tut. Ne? Also aus meiner Perspektive jedenfalls.
Gibt dir da recht, André.
Genau.
Ja, und genau, wir steuern oder wir sind sehr stolz auch, euch immer wieder an Bord zu haben bei unseren Konferenzen. André, du warst gestern auch selber auf der Bühne. Hat es euch denn bei uns gefallen als Gast und auf der Bühne?
Ja, das Wetter war natürlich extrem gut. Tut mir leid, ich war einen Großteil der Zeit draußen im Freien, habe deswegen nicht alle Panels mir angehört. Wir haben auch nebenher noch einen Podcast aufgezeichnet, der dann später nochmal veröffentlicht wird. Da haben einfach ein paar Leute zum Thema starke Kundenauthentifikation beiseite genommen, einen separaten Meetingraum und noch einen Podcast aufgezeichnet.
Aber vielleicht ganz kurz, Jochen, dazu eingehakt, das macht es aber, glaube ich, aus. Also, genau. dass man halt gute Vorträge hört und vor allen Dingen unglaublich gute Menschen trifft. Und das ist, glaube ich, genau das, was man eigentlich in den Vordergrund stellen muss. Ne? Also für mich ist das Rahmenprogramm und die Vorträge sind eigentlich der Rahmen für das, was eigentlich stattfindet, nämlich dass Menschen miteinander sprechen, dass Menschen sich austauschen. Und dass du da plötzlich gestern einen Podcast machen konntest mit genau den richtigen Leuten, lag halt daran, dass ihr die richtigen Leute zusammengebracht habt. Ne? Und das ist halt wie die Kunst.
Und es waren ja auch 500, 600 Menschen, die...
Gestern hatten wir 500 vor Ort, ja.
Die da waren, also das Who's Who der ganzen Industrie. Von daher perfekt und chapeau, was ihr da auf die Bahn gestellt habt in den letzten Jahren. Und wie auch mehr das gewachsen ist, ja nicht nur, dass es von jetzt auf nachher 500 Leute waren. Wir begleiten das ja auch schon etwas länger. Ja. Und das hat ja auch relativ klein angefangen mit irgendwie 50, 70 Leuten. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Keynote gehalten vor ewigen Zeiten im vorvorherigen Job zusammen mit dem Thiele von der Bundesbank. Das war, glaube ich, die erste oder die zweite Konferenz und beeindruckend, was jetzt daraus geworden ist.
Ja, es ist super cool und ich bin auch meinem Vorgänger Steffen von Blumenröhr, der jetzt ja bei der DKB ist, extrem dankbar, dieses Vertical hier beim Bitkom aufgebaut zu haben, aber auch eben diese Konferenz und wir entwickeln das jetzt weiter, aber ohne diese Schritte, die er vorher gegangen ist, wäre das auf diesem Niveau jetzt nicht möglich.
Ne? Hat einfach ein gutes Timing, ne? Also ja. Genau zum richtigen Zeitpunkt hat der Bitkom dieses Thema besetzt, mit Steffen jemanden drauf gehabt, der das Thema halt irgendwie einen guten Nährboden hatte und das irgendwie vorangetrieben hat und ihr macht es natürlich jetzt perfekt weiter, also super. Also
und ich merke das zum Beispiel auch bei mir, so im Insurance-Bereich, wie sehr wir irgendwie von diesem schon ja, existierenden Finance-Banking-Vertical profitieren, weil es einfach in der Szene einfach einen Namen hat mittlerweile.
Ja, und weil ihr halt nicht mehr sozusagen nur als der Interessenvertreter für die Telcos und für die IT da, also für die IT-Unternehmen da seid, ne? Also echt, echt gut.
Eine besondere Sache, die hatten wir gar nicht geplant, aber es sind zum Teil auch Geschäftsführer und Gründer extra zur Konferenz gekommen, weil sie dort auch VCs getroffen haben. Und das ist natürlich total cool, wenn die Leute da hinkommen, weil andere Wichtige da sind. Und das hatten wir gar nicht, und dieser VC war zum Beispiel nicht auf der Bühne, sondern der ist auch nur als Gast gekommen. Und ja, also da ja. haben wir schon ein paar Freudensprünge hier gemacht.
Genau, Netzwerk. Ja, ich glaube, das reicht jetzt mal für die Einführung. Wir haben uns zwei Panels ausgesucht. Könnt ihr ganz kurz nochmal sagen, welche ihr ausgesucht habt und warum?
Ich fange an mit Susanne.
Und gerne.
Genau. Also wir hatten einmal, gab es einen Fireside-Chat mit der Susanne Steidl aus dem Vorstand von Wirecard und Miriam Wohlfahrt, die ja hier gut bekannt ist. Das durfte ich moderieren und das steuern wir jetzt in eurem Podcast bei. Das Thema war, wie man sozusagen durch Kooperation und Partnerships eben globalen Scale entwickelt. Welche Rolle spielt dabei Wirecard, also ein Enabler für das gesamte Tech-Ökosystem und Innovationen und auch diese ganz spezifisch die Kooperation zwischen RatePay, dem Startup von Miriam und Wirecard.
Und das zweite Panel, moderiert von André, war auf der einen Seite die Laura Rödern von Allianz X, sozusagen eine Vertreterin auf der einen Seite aus dem Insurance-Bereich, aber in erster Linie ist das natürlich ein Corporate VC und dann noch die Corinna Vogt von der ING, wo er, glaube ich, auch sehr bekannt ist, welchen Wandel die gerade durchmachen. Und da haben wir uns eigentlich sehr mit dem Thema Talentmanagement, HR beschäftigt und ja, auf welche Reise die zwei Unternehmen sich gerade begeben.
Ja, es war ganz lustig zu sehen, also wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass das Thema HR natürlich immer irgendwo eins ist, was so als Boden vorhanden sein muss. Und es war ganz schön zu sehen, dass am Vorabend auf der Podiumsdiskussion das Thema ja dann auch schon stattgefunden hat. Und deshalb hatten wir einen ganz guten Nährboden gestern, auf jeden Fall.
Gut, dann bevor
wir... Danken wir noch unseren Sponsoren, genau. Die wir nämlich am Anfang vergessen haben.
Wollte ich nicht gerade sagen. Danke dir, dass du auch mal gedacht hast. Dann machen wir gleich weiter.
Ja, wir danken unseren Sponsoren. Ein Sponsor ist der gleiche, Mastercard, der auch gestern, glaube ich, Sponsor, auf jeden Fall war gestern genau. Mastercard auch Sponsor, der auch uns den Podcast immer wieder ermöglicht. Dann die Kollegen von smartsteuer.de/fintech, also die Kollegen, die das Thema, wie man schon hört, smarte Steuererklärung machen und eine ganz gute Kooperations- Möglichkeit haben, mit Fintechs, mit anderen Unternehmen, um halt im Rahmen der Steuererklärung den Leuten die Möglichkeit zu geben, sofort zu sehen, was sie mit dem Geld möglicherweise machen können. Also Fintechs und andere können halt mit smartsteuer.de kooperieren, um das zu machen. Und den Kollegen von Fincompare, die ihr, glaube ich, gestern Abend noch getroffen habt.
Ja, genau.
Und,
Grüße an Stefan.
Grüße an Stefan.
Jetzt machen die Kopfschmerzen.
Der gestern Abend, der bis heute Morgen noch nachhalt hier in den Raum ist mitkommen. Ja, vielen Dank an die Fincompare-Kollegen.
Den werden wir, glaube ich, jetzt auch hier im Spot noch hören. Jetzt einmal kurz der Fincompare-Spot.
Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit Fincompare zusammen?
Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. Fincompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
Okay, vielen Dank. Und insofern jetzt erstmal der Fireside-Chat mit der Susanne Steidl, der Miriam Wohlfahrt und dem Julian als Moderator.
Susanne, let me start with you. Maybe you can give us a brief introduction on Wirecard. What is your business model? And later on we'll be dive deep into your corporation.
Thank you, Julian. And I think what you have just said before, everybody knows the name, but nobody really knows what Wirecard is. So Wirecard is one of the leading payment providers. What is a payment provider? Our customers are mostly merchants who work in the e-commerce. And once you pay in e-commerce, then the money needs to come get from your bank account, from your Sparkasse or Deutsche Bank bank account somewhere to that merchant. And the merchant doesn't do all of that on his own because his business is to sell the goods, but he uses a service provider to handle on the one hand the technology because it has a lot to do with security, but also to connect to so many different payment methods from a credit card to a direct debit or some payment per invoice. And then also to handle financial streams. And this is what Wirecard is doing, and not only in Germany, but on a global level, helping the merchants to get the money safely without risk across the world.
So a payment service provider globally, but established here in Germany, a nice right. success story in the tech scene, for the German tech scene, right?
Right, yeah, very much. I think it is a success story because when you think who has been emerging out of Germany, who really has become global, then I think of SAP in a tech space. And then there's not really the emerging companies. Yeah. And I think this is why we really think it's a success story.
Yeah, and another success story is RatePay, not so globally yet, but definitely a champion in Germany. Miriam, can you introduce us and the audience to RatePay?
Yes, hello everybody, thanks for having me. RatePay, we do payments as well. We are a payment provider, but in another sort of way. So we are a payment provider for alternative and deferred payment methods, and we're specialized on the German-speaking countries. So what we do is actually in Germany, not everybody here is from Germany, but you might have realized when you take a taxi here or you go in a restaurant, in many places you cannot pay with a card, and this is also a kind of German behavior that a lot of people like to pay differently than with cards or with PayPal. And if you look at statistics, actually you can see that most of the Germans, they prefer to pay with open invoice, with a SEPA direct debit, or also with an installment. And this is what we do, where we come in. So we built the technology to make it really easy for a merchant, easy, frictionless, and with 100% payment guarantee, and very, nice for the consumers, because they get the payment methods that they like, and so we bring them together, both worlds, and close the gap. But we are specialized more on the countries here in the Dutch-speaking region. And a provider of payments methods, yes, but we are not on a global scale, but we can also work with global merchants that want to sell in Germany. Therefore, we need partners.
Yeah, and that we are here together on the stage is not just because we all or you both work in payments, but you also cooperate with one another. Yeah. Susanne, can you tell us what is your cooperation exactly about, and why did you as a global company choose RatePay as a local or national or a German country speaking a company?
Mm-hmm. So where we work together is when on a very traditional German method, because many of the consumers, they want to pay once they receive the goods, and then they take the invoice and then pay that invoice. So this is something where we have chosen RatePay, and that already in the very early times, around 8 years ago. And why did we do so? On the one hand, we want to expand fast, yeah? So does it make sense to do everything on our own? Not really, because there are specialists who have even more knowledge, and this is why then we have checked the market, and there were not that many out there in the market, but there was one specialist, and this is why we had deeper discussions with them. At that time, it was not so common to work with startups, especially in such an industry where you, in a kind of, give a credit to a consumer because the merchant gives something before he receives the money. So that was even more risky, let's say. But on the other hand, you cannot service your customers by ignoring the most common consumer behavior and say, I don't want to deal with it. We just need to look at it and then manage the risk. But we cannot avoid such consumer preference by ignoring them. So this is why we then decided for RatePay.
Yeah, it was great. No, but also when we started working together, which was in 2011, so it was at the first, it was not only the invoice, it also was on, let's say, a bilateral working ship, that we are working partnership, because we came together because we as RatePay, we were searching for a bank that would help us with the installment. And at that time, let's say in 2011, we as a small company, being RatePay, being like 15 people at that time, going around speaking to banks, asking them, we need a bank that helps us to support our dream to do online installments. And all the banks, they said to us, hey, you're crazy, we cannot do that with you. I mean, you said that you build a better risk technology than we do, and now we're not working with you. And then actually we spoke with Wirecard, and I think, and this was for me the thing that what you said, that I think I'm really proud that we have a German company in the DAX now and really expanding into technology, because Markus Braun at that time, the founder or the CEO of Wirecard, actually he said, you know, I think it's a really great idea, let's go for this. And this is for me, this courage that I realized within Wirecard, I think that was really great. And like if you compare it to the others in the market, nobody said, you know, they were all like, oh no, there could be so much risk with online installments. And so I think that was really great. So we built up a really nice partnership.
It's interesting to see that you used RatePay as a specialist in a specific product, and RatePay, from the RatePay perspective, it was more of an enabling function that Wirecard gave to RatePay. So interesting to see big companies, global companies listed in DAX enabling smaller ones and helping grow the ecosystem. I think in the end, all of us will profit and benefit from that. So we have talked about your cooperation specifically, Susanne. Wirecard does not only cooperate with RatePay, as you said, you're on the global market, so maybe you can talk a little bit more about the global cooperation strategy of Wirecard.
Yeah, I think in a way this is a little bit characteristic what we're doing with RatePay, because we do that also in other markets. So when I look at Brazil, for example, there we have a huge SME portfolio, so small and medium enterprises, and there we need a huge degree of automation. So then what we do is we onboard them automatically, set them up automatically, but these companies, they also have a huge need to be funded. So we work on the credit side with like a fund tech company where we do the automated scoring for these SMEs. So it's not really on the consumer side, it's on the SME side, but they are like micro merchants that need some capital. And this is where the market in Brazil, they are built on such mini enterprises. So this is why to us it's a very important growth factor that we facilitate that industry and help them grow, because the products they have, they are great, but they are lacking the way they can finance. I think the situation over there is also a little bit the same, because for such small companies, if they go to big banks, then and there's a huge process behind that, that doesn't make sense. It needs to be a digitized process, something which is automated, something which is fast, because for many, many small companies, if you have a huge process behind that, that doesn't turn out. And so this is why there we have such corporations. On the other hand, we also work with fintechs on a side where we are the supplier, yeah, and there we need to have a developer portal, have some standardized solutions as well, because again there we don't know whether fintech turns out or not. So and they want to be fast because they don't want to wait until something is built. So the service which we offer to them must be really standardized. They must be able to implement that on their own without even talking to us in a way, then they can be successful, because then it's the scale that works out. So we are both on the side where we take on some specialists to enrich the service portfolio, but then that our service portfolio becomes bigger, and then it's easier for other startups that want to focus on their own USP, but finance might not be that one, get that out of a box and deliver to the market faster. And then I think another third pillar is that not only do we work with the fintechs when they use us as a vendor, but also we sometimes are considered still as a startup when we, for example, work with somebody like Crédit Agricole, who use us for something where they say it's too techy, we don't want to go into that. They want to focus on their core business, on treasury banking, on the customer relationship, and outsource anything which is related to the tech implementation or the globalization, actually, onto somebody like us.
And when we see the ecosystem, I think this is not specific for payments or banking, but also for different aspects of industries, other industries as well. With a growing, with some players growing in the value chain towards other players, corporations are not always that easy. I think, Miriam, you talked about at the Bitkom podcast about this flexibility you need today when cooperating with partners.
Yeah, absolutely. I mean, for us, it's also, I mean, the key is to have speed and also to get, let's say, new innovations. And you cannot do everything by yourself, because, I mean, it gets so technical and on some sides, and if you just try to build everything by yourself, it takes forever. So we have a lot of partners too. So one of our core, let's say, functionalities is risk management. I mean, that's what it's all about, and we build a lot of the things by ourselves, but we use a lot of partners, because, I mean, we don't try to build an own device tracking system, because we use a partner there, we use RiskGuide, and we don't use a real-time fraud tool, a real tool. There we use Frogster, and we get them all in. These partners are again competitors on the one side, but we are also, I mean, we also have a risk management system. But I think the whole ecosystem is really changing, that you have like kind of like where you cooperate and collaborate. It's different than it was before, because I think in earlier times it was like you cannot have any cooperations with any partners that you are in a way a competitor with. I mean, we have some, let's say, relationships on our shareholder side where we also have a competitive side to Wirecard, but still, I mean, I think it's all about trust and how you talk to your partners, that you have like a real partnership on an eye level, that you speak to each other, and that it's really helpful, because you need them, because you cannot do it by yourself. And for us at RatePay, it's the most important thing that we focus on what we do good, because otherwise we will never manage the technology. Yeah.
So it's not always that I'm on stage with two visionaries when it comes to payments. So how does payments look like in the future? What's your guess on that? Maybe you want to start, Miriam.
Well, it's very invisible. Yeah, and this is also why when you look at the platforms, I mean, if you look at, we talked about IoT on the phone. If you look in, when you look in the future, all the payments will happen automatically. There is no more interaction. If you look today, I mean, more and more payments go in the background already. If you look at Uber, it's a nice example where many people have experienced it already. You close the door and the payment is done. And the thing is, in Germany, you use MyTaxi, you still push this button to pay. But it's funny that we had on Payment Exchange, actually, we had the people from MyTaxi, and they said they just have in Germany this button to pay, because in Germany, people like to be in the driver's seat of pushing the button to pay. That this is something that is going to change a lot in the future. Yeah.
You think even the Germans might get used to paying invisibly? Cool. So what's your read on the future of payments, Susanna?
I mean, the invisibility, I cannot agree more that for sure is going to come. If you think of all the voice commerce and the Alexas, where they propose that you're running out of the mineral water and all the commodities, and that can be then just by you confirming with a yes, then be ordered automatically. So I think that is something which is coming, but I think also that we only think of financial industry and payments and in that narrow space, but we need to extend the user journeys and combine them. So everybody talks about the omni-channel approaches, but there's, a lot of things that need to be connected. So you go into a shop, you don't want to carry the things home, then that needs to be delivered. But on the other hand, whatever you have put into your basket in e-commerce, you maybe end up in the shop, but then you find out, take something in addition. That all needs to be linked, and then maybe there's some T-shirt in one size, but not the color you wanted, so that needs then to be delivered to your home. All that needs to be connected, and then whether you pay online or use the payment instrument you have saved online and use that one to be charged when you're in the store, all of that is connected and integrated into many, many user journeys. And I think that all of it invisible. So I think the connectivity is something which we're going to see, and then the payment is a commodity in the background which will disappear.
But it's all about data then at the end, yeah? To bring the data together, to have artificial intelligence to make the best out of the data, that you can bring these things together. And also payment is getting more and more deep tech. It's really interesting.
It is, yeah.
Yeah.
If I wouldn't be the organizer myself, I would blame the organizer for having not more time to talk with you. Unfortunately, time ran out, but I think you will stay here, Miriam, for the whole day, or at least a couple of hours, and Susanna as well. So if you have any questions, please approach Susanna and Miriam. They are open for an exchange. So thank you very much, both
thank
of you,
Miriam.
And see you later.
So, das war der erste Fireside-Chat. Nochmal den vielen Dank an unsere Sponsoren, Mastercard, FinCompare.
Vielleicht kann ich noch was ganz dazu sagen.
Steuer.de/fintech, bevor der Herr Bajorat wieder das Wort bekommt.
Also, vielleicht ganz kurz noch zu dem Chat von gestern. Ich fand das wirklich super interessant, was die Kollegen von der ING da machen. Also mit ihren Smart Mover-Programmen, was sie da aufgesetzt haben. Das war für mich so ein Punkt, der in der Kombination mit den Aussagen vom Abend davor, dass Talente alleine gar nicht so richtig wichtig sind, sondern die Talente im richtigen Kontext eigentlich wirklich erst Talent ausmachen, fand ich eine starke Aussage am Mittwochabend, und das Smart Mover macht ja genau das, ne? Dass du wirklich den Leuten, die halt irgendwo möglicherweise auch verborgene Talente haben, den richtigen Kontext gibst und sie sich dann wirklich richtig entwickeln können. Aber echt, fand ich echt gut mit den beiden.
Ja, sorry Jochen. Dann gehen wir jetzt gleich in genau diesen Fireside-Chat.
Yeah, happy to be here and Laura, Corinna, welcome on stage here at the Digital Finance Conference from Bitkom. We are talking about how the digitization generates new challenges in HR and talent management in the financial sector. And it's something what me as an entrepreneur defects always, but maybe give us a short introduction of yourself. Maybe you can start, Corinna.
OK, Okay, hi, my name is Corinna Vogt. I'm heading talent learning and recruiting at ING in Germany, meaning I'm responsible for employer branding, getting the people on board, developing them, motivating them to stay and develop in our organization.
Okay, Laura?
My name is Laura. I'm working for Allianz X. Some of you might have heard our CEO talking yesterday. It's a strategic investment entity of Allianz. And I'm responsible for all HR-related topics, meaning from day one, or actually day zero, from applying to offboarding, which doesn't happen to us. the full spectrum.
Yeah, but offboarding is sometimes important as well, so to know why the people maybe want to leave. With Allianz and Allianz X and ING, you are both representing more or less a little bit the incumbent part of the industry, so to be fair. How did the fintech wave over the last 5 years and the digitization in sum affect the way you are thinking about human resources?
Well, I think digitalization is not possible without the right people. Mm-hmm. And this is a key success factor. No, I think it doesn't matter what business you are working in. If you don't have the right people, you are not successful. Mm-hmm. Yeah. And resources now are rare because we compete with many other companies. All companies are faced with digitalization. And there are too few talents on the market to cover all the needs we have as a company. Mm-hmm.
Yeah. Yeah, I mean, I can't agree more, but we only heard it in the first speech today. It was only 12 years that the iPhone was invented, and I think, I don't know, two or three speakers later, they said our iPhone is like our personality, we don't want to give it away, and I think this is something that also affects HR really massively, because people are used to be serviced like 24 hours, and this is what they now, of course, also expect from HR. And so we definitely have to upskill, and we definitely have to provide the service to the people that we're, as an employer, attractive to them.
Are you seeking for other profiles than 2 or 5 years ago?
Well, we as Allianz X, we only exist for maybe 2 years. But as Allianz Group, of course, I can only speak for my colleagues. They do, and they are desperately looking for talents. But I mean, this is why Allianz X kind of also exists, because with us, they bring in different talents. We're partnering with startups, so we're also getting the views of the startups into our company. They are partnering with the startups and the OEs. So sometimes the startups are just challenging the way that Allianz acts, and this is really very valuable, so definitely.
Corinna, ING is more than 2 years old, so is there a result on your side?
From my point of view, the profiles we are looking for have changed dramatically. Mm-hmm. Because today we are looking for people who have, on the one hand, a so-called agile mindset, and secondly, have a good skill in digital tech IT skill. Mm-hmm. And also in functions like product management, portfolio management, whatever. Years ago, 3 years, 4 years ago, we received lots of applications from people from other banks. And we said, hell, I would like to move to ING. And these applications we do still receive, but we look for people who have, in addition, a technical skill, a digital skill. And these people are rare. And this is why it is so difficult.
Okay. Yeah. And are you looking especially at fintechs or in tech companies for new talents?
Both. It depends on what we are looking for. Of course, we also look into in such small startups. I think there it also depends not only on the skill, but also on the on the motivation, on what is someone looking for. Yeah, is someone prepared to work in a bigger company, with more collaboration, more alignment, but also more security, or still seeking for the atmosphere of a fresh startup. Mm-hmm. Yeah.
And have you lost talents over the last year to other companies, so maybe to other tech companies or to other fintechs?
Of course, this is a big challenge because there's a big competition on the job market, and people receive more and more offerings from other companies, and this is a big risk factor for us. Yeah.
The same at Allianz or Allianz X?
I mean, definitely, it's now easy to approach all the employees via LinkedIn or whatever they see. They are also with Allianz X. I mean, we're so young, but still people get headhunted. And so, of course, we are also losing talents. Mm-hmm. But yeah, I mean, this is why we're all running big initiatives to try to keep them, right?
What are the initiatives? What are the new answers to the war of talents?
Well, that depends. I mean, if I have a look at the big Allianz, it's they created their own university now where people can like get on-demand trainings for whatever they need. Also, online tools like LinkedIn Learning. So, and we also have initiatives like upskilling when it comes to agile project management, or when it comes to like we have an initiative that is called Widen Your Horizon, which means that if you're working for Allianz for quite a while and you're not sure if you really want to move your to another entity or switch to another position, then you can just kind of get a glimpse of what it's like to work in another entity by just swapping your job or shadowing someone for a few months. This is really highly supported by our management, by our board. And so I think this is really attractive for people. So they might not just take the big step and move out of Allianz or move to the next entity, but just have a look. And this is quite attractive for our people to just try and see whether if it's a good idea or not.
And on the ING side, are there programs or initiatives which you are providing?
Yes, we say the situation is as it is, so a very, very competitive job market. So we need to be creative. And one initiative we have recently started is an initiative we call Smart Movers. Mm-hmm. So we look into the internal job market, and if you are working in a bigger company, you normally have colleagues who are very familiar with IT, who you contact if you have difficulties with Excel, with databases, whatever. It's not their role, their official role, but they have a certain talent there. And we look for these internal IT tech talents, and we motivate them to apply for IT tech jobs, and we give them a specific education for over a period of 12 months off the job and on the job training to qualify them, for example, becoming a Java developer, a business analyst, whatever. And the surprise for us was really that we have much more people than we expected. People who studied mathematics, informatics, whatever in their previous life, who invest in their private life in learning Java, whatever. And for them, getting such a position as a smart mover, it's like a dream of life comes true. Yeah.
I think yesterday there was a little discussion on the panel, on the last panel yesterday, and it was about a little bit like smart moving in companies, because I think Nazim said, okay, it's not about only about the talent, it's about the right context of the talent. What does he mean with the right context? A little bit like that, what Corinna said?
Yes, but also, I mean, we as a completely new entity, we have the possibility to just, I mean, we're recruiting people for a certain position, but if we find out within a few months that this person might be more useful on another position, or maybe if this person also wants to do another job, then we as a small entity can be agile and can talk to the people and can give them the opportunity to just put them into the right context, and maybe if they are more valuable for us, but also if they enjoy more being in another position, then I mean that's amazing that we can do that. But of course the big Allianz can do that easily. I'm fully aware of that, but this is what he meant. I mean, this is what it should be about, that we are putting the people there where for them it's valuable, but also for Allianz it's valuable.
I think that was a little bit that was an idea yesterday I heard from him that was quite smart, yeah, to think about the right context of the people, and talents are only good talents in the right context. If we are thinking about the war of talents a little bit more, and if you are based in Frankfurt, you are based in Munich, is it a good starting point to hire people? Is Frankfurt and Munich, is it attractive enough to get the right people in the company?
Yes and no. Yes, because the Rhine-Main area is very attractive. There are several universities, big companies. So all in all, enough people living there. I think the flip side is it's a very competitive job market. All the big banks are located in Frankfurt, and cost of living is also very high. And this is what we also see people, more and more people take into consideration whether accepting a job offer from Frankfurt or not.
And do you have other locations where people can work from, or maybe remote or whatever?
Yeah, we have two further locations in Germany, in Nuremberg, in Hanover, and also a small office in Berlin. But of course, we also offer remote opportunities to work. This is not applicable for all functions because of data security, for example. But yeah, this is also one option, because then we can also recruit people living 100 kilometers from Frankfurt because they can work remotely. Yeah.
And how is it at Allianz?
I mean,
Munich. How is Munich?
I mean, Munich is a perfect city to live in. I mean, it's also super expensive, and we have also all the big companies over there. We just heard Munich Re; they are just like around the corner. But I mean, for us as a corporate venture capital entity, it's perfect because there are not so many competitors in the city, and people might think we have to go to Berlin, but actually we don't have to go to Berlin, because this is how we attract our talent. Because if someone just doesn't want to go to Berlin, then they can come to us, and that's actually working quite well. And since we're operating on a global level, it's really attractive to give our employees the chance to be in Munich and to have their family there and their friends and whatever, but traveling the world. It's actually quite convenient, I would say.
Corinna, is it possible at ING, and ING is here a global company, or a European company, or a global company, is it possible maybe to work in Amsterdam or in other locations as well? So is it easily to switch from a German job to a job in Netherlands or whatever?
Definitely. Yeah. From short-term assignments, long-term assignments, complete movement, but also we have international project teams developing apps together cross-border. Mm-hmm. So there are many options to work internationally.
Okay. Yeah. So maybe a little bit coming more or less to the end. I have two daughters at home, yeah, and we're discussing a lot about the future and the potential jobs. So they are 12 and 10 years old, so they are in the school now, but we're talking about that. If I ask you, what is your advice? What should they maybe study? What is the typical job, or what is the best job if somebody wants to go to the university right now? What do you maybe advise?
My advice has always been, do what you like to do and what your talent is, and then you will find your way. And good job opportunities, of course, are in the tech area.
Yeah. Yeah, I mean, I can only agree, but I think it's really important just for the young talents that they really find out what they want and maybe give it like what they offer now, like a gap year, but you can also do that before you started studying, that you just go to the industries, see what they are doing, find out what are startups doing, what is Allianz doing, and really find out what you really want and what you enjoy doing, because you have to do it the rest of your life probably, and so you should really do something that you enjoy doing. And so
when I finished school, so the absolutely preferred job from nearly everyone was to be a banker. That's I think that's not a, that's not anymore.
This has really changed.
Absolutely. So I'm old. So I think we are at the end. I think we have room for some questions if somebody wants to have if somebody has questions.
3 minutes in total. But that is rude.
We were on the point.
3 minutes. Do I see a hand up in the air? Are you all starving to death? There's a hand up in the air at the very end, and the microphone is almost there. You may stand up already to make it easier for us to find you. Yep, okay, microphone. No microphone. Do you have a loud voice? Can you just step forward and try and speak to us?
Yeah, I mean, we are going to fairs. I'm lucky since I'm the only person. I can work with people attraction from Allianz. and they are going to fairs. They are supporting the whole universities. They have actually a quite solid program how to get the young talents in. I personally, from Allianz X, I'm sharing my contact details on the website, so whenever someone wants to approach me or someone wants to know more, then they can do it, which is a lot for me to do because Allianz X is super attractive, to be honest, but I'm happy to do that because this is how we get the talent in, and so I think that's a really valuable time.
We do nearly the same. What we do also is we keep in touch with students, working students, with interns, etc., who come to us. And we also ask all managers of interns as a kind of assessment, is it a talent, should we keep stay in touch with the person or not? And we also encourage managers to do it themselves and not only rely on the HR department.
Is that something like an alumni network from
It's a very hands-on alumni network, yeah. But it works, and we also invite them for events, etc. Because, for example, in Hanover, we have a big contact center, and many students are working there. And from my point of view, it's important also to keep them in scope because they study maybe engineering or mathematics or whatever. So yes, they work in contact center, but they maybe have an interesting university degree for our wholesale banking function or whatever. And therefore, it's important to look really at each and everyone.
Then I think this was a fantastic panel, but I used the past tense. Because I could see people already sneaking out. I think food is calling. Thank you so much, André Bajorat and his panelists. Thank you.
Dankeschön.
So, ja, ich hoffe, ihr fandet es so interessant wie wir und vielen Dank für das Dabeibleiben bislang. Nochmal ganz kurz der Dank an unsere Sponsoren, Mastercard, FinCompare und smartsteuer.de/fintech.
FinCompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten.
Ja, FinCompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
Sie sind neugierig geworden?
Dann treten Sie gerne unter www.fincompare.com mit uns in Kontakt.
Und ja, wollt ihr noch kurz was dazu sagen? Feedback, wie ihr es nächstes Jahr anders machen wollt oder noch größer machen wollt, wie sind da die Planungen?
Also wir haben sehr, sehr viele Ideen und freuen uns schon, aber ich glaube, wir halten uns noch relativ bedeckt in dem, was wir machen, aber es wird auf jeden Fall noch größer und besser auf jeden Fall, weil wir immer sehr ambitioniert beim Bitkom sind, wie man uns so kennt.
Aber es wird Berlin sein, ja?
Berlin bleibt das, ich glaube, als der Hotspot. Wir bleiben erstmal so.
Genau. Gibt es ja ein Datum?
Ja, und zwar den 27. und 28. Mai. Also bitte alle das iPhone rausholen oder vielleicht auch andere Telefone, wenn ihr benutzt. Und
Huawei.
Ja, genau, richtig. 27. 28.
Das
Mai
Weibo
2020.
Huawei ist falsch. Ausgesprochen chinesisch Weibo.
Gut. Genau. Und auch wieder in Berlin. Genau. Und ihr seid alle herzlich eingeladen zu kommen. Wir wollen das weiterentwickeln, größer machen, besser machen, wie Fabian schon sagte.
Dann noch ganz kurz eine Frage. Tickets gibt es immer zu kaufen? Das heißt also, die Leute werden nicht eingeladen oder irgendwas, sondern man kann einfach auf der Webseite von Bitkom Tickets für die Konferenzen von euch kaufen. Wahrscheinlich gibt es für Bitkom-Mitglieder irgendwo einen Vorteilspreis.
Genau.
Ne?
Danke für diese Steilvorlage, André. Ja. Ich will gar nicht Werbung hier machen, aber tatsächlich machen wir so ein super early Stage Modell, wo Mitglieder des Bitkom das sozusagen, glaube ich, also diesem Jahr war es noch umsonst, auf jeden Fall jetzt stark diskontiert bekommen und dann ziehen wir die Preise an und ich glaube, irgendwann kostet es auch gleich. Obwohl, die Bitkom-Mitglieder haben es immer reduziert, ja.
Gut, ja, dann vielen Dank euch und freuen wir uns aufs nächste Jahr.
Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.